Ich kann nicht nach Hause gehen. Meine ganze Familie ist hier. Ich halte es nicht aus, alleine dort zu warten und nichts zu wissen und...
Das war ein Zitat von Ginny Weasley. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist zum letzten Mal Ginny Weasley.
Auch genannt Ginny.
Denn wir sind wieder mal bei ein Buch, eine Folge und diesmal besprechen wir sie im letzten Buch, welches da heißt Heiligtümer des Todes.
Genau, und dann sind wir auch mit Ginny fertig.
Ja, Wahnsinn. Irgendwie am Anfang denke ich immer so, krass, das dauert noch so ewig, lange. So gefühlt 3 Jahre, bis wir mit Ginny fertig sind. Und dann plötzlich ist die letzte Folge und ich denke mir so, oh mein Gott, habe ich überhaupt alles gesagt, was ich zu Ginny sagen wollte?
Ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Wir haben schon sehr vieles über sie gesagt.
Genau, hört euch auf jeden Fall die letzten paar Folgen über Ginny rein.
6 Folgen, nein, 5, weil 1 und 2 war zusammen.
Stimmt, so ist es. Aber wir haben ja auch eine ursprüngliche Ginny-Folge. Die dürfen wir nicht vergessen.
Ja, an die kann ich mich nicht mehr so gut erinnern.
Ich auch nicht.
Nicht so schlimm. Ihr dafür wahrscheinlich aber schon und das reicht uns eigentlich auch.
Ja, so ist es. Ja, nach Dumbledores Tod ändert sich ja einiges für Ginny. Sie ist natürlich nicht mehr mit Harry zusammen, dennoch hat sie aber Gefühle für ihn. Und alles ist natürlich irgendwie in der Zaubererwelt gefährlicher geworden und sie weiß auch, dass ihre Familienmitglieder ihr Leben aufs Spiel setzen, um Harry sicher von den Dursleys in den Fuchsbau zu bringen. Das ist ja so das Erste, was in diesem Buch ansteht. Sie selbst darf aber nicht aktiv bei der Schlacht der 7 Potters teilnehmen, denn sie bleibt mit ihrer Mutter zu Hause und wartet darauf, dass die anderen nach und nach mit den Portschlüsseln ankommen.
Genau, und dann kommt ja Harry mit Hagrid als Erstes wieder im Fuchsbau an. Und Harry trifft dort dann im Hof des Fuchsbaus ein und Ginny kommt sofort mit Molly aus dem Fuchsbau geeilt, wahrscheinlich weil die das Gerumpel gehört haben. Die sind ja da so über den Boden geschlittert und Hagrid wiegt ja auch ein bisschen was, also es wird sehr laut gewesen sein.
Erdbeben.
Und Ginny erklärt Harry dann, dass er mit Hagrid eigentlich die Dritten hätten sein sollen, die ankommen hätten sollen, per Portschlüssel. Und sie sind aber die Ersten tatsächlich. Das heißt, ich würde sagen, Ginny und aber auch Molly werden sich schon sofort Sorgen machen. Kurz darauf kommen aber sofort dann schon George und Lupin. Und ich denke, dass dann erstmal ein großer Schockmoment ist, weil George Anblick ja wahrscheinlich sehr schockierend ist mit seinem fehlenden Ohr und alles voller Blut. Und Ginny stockt dabei auch so der Atem. Und ich glaube, es ist insofern sehr schwierig für sie, weil sie sich jetzt ja sofort Sorgen um George macht und wie schlimm das ist und was das bedeutet. Aber die anderen Familienmitglieder von ihr sind ja noch gar nicht eingetroffen. Also sie muss so ihre Sorge so ein bisschen aufteilen zwischen George, der schon da ist und offenbar verwundet ist und die noch nicht da sind.
Ja, ich glaube, das ist für Ginny auch wie so ein kleines Trauma. So dieses Zuhause sitzen und nicht wissen, was passiert und einfach nur darauf warten und hoffen, an Infos zu kommen. Und die haben ja keine Möglichkeiten, an Infos zu kommen. Die können ja nicht mal eben anrufen und sagen, hey, wo bleibt er? Ja. Sondern es ist halt
ja,
der Portschlüssel kam halt ohne die an. Ja, cool.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was, wir kommen später ja auch nochmal dazu, das ist das, was sie am meisten wurmt, dass sie einfach ahnungslos und vor allem tatenlos einfach nur zu Hause rumsitzen muss und abwarten muss.
Naja, das stimmt. Schwierig für sie, weil sie ja eigentlich so eine Macherin
genau.
ist. Ne? Dann
ja.
so immer die Füße still ja. zu halten, ist, glaube ich, sehr kompliziert. Auf der anderen Seite scheint sie ja in dem Moment auch keinen großen Aufstand gemacht zu haben oder den Aufstand, den sie davor gemacht hat, als gesagt worden ist, dass sie nicht bei der Schlacht der 7 Potters dabei sein wird. Den hat sie ja insofern schon verdaut, als dass sie ja da mit anpackt und sofort mal wieder alles weiß. Ne? Sie weiß, wer wann ankommen muss und so.
Ja.
Mit Molly versorgt sie dann ja auch George. Also sie ist ja dann auch sofort dabei und ist da ja dann auch gar nicht nachtragend, sondern weiß dann, wie und wo man anpacken muss, damit es hilfreich ist, weil sie steht ja auch nie im Weg. Das muss man auch dazu sagen. Auch wenn sie unzufrieden ist mit der Situation und dass sie sich übergangen fühlt und nicht ernst genommen fühlt, aber sie ist jetzt nicht so eine, die dann da im Weg rumsteht und schmollt und sagt, ihr seid doof und ne, sondern sie ist ja dann doch oft, weiß sie dann schon wieder, hat sie irgendwelche guten Informationen und kombiniert clever und denkt dann sofort wieder mit. Also sie hält sich dann auch nicht
ja, genau.
mit diesen schlechten Gefühlen aus. Also das ist schon sehr crazy, die junge Frau.
Ja, und sie ist dann ja auch irgendwie immer froh, wenn jemand Neues zurückkommt, auch wenn bis zuletzt noch Ron und Bill mit Partnern quasi fehlen. Ginny spürt ja auch Harrys Angst und sie nimmt dann sogar seine Hand, als sie sich dann Kingsley, Hermine, Hagrid und Lupin anschließen, die auf die letzten Fehlenden warten. Also auch da, ich meine, eigentlich ist sie ja diejenige, die ja eigentlich ihre halbe Familie da hätte verlieren können. Und trotzdem spendet sie Harry Trost. Also auch da wieder, sie ist eben nicht so eine jammernde, emotionale, sondern sie gibt Harry hier wieder Stärke. Und das ist ja irgendwie genau das, was wir immer gesagt haben, was Harry halt auch braucht.
Ja, genau.
Ja, und als Ron dann endlich erscheint, eilt Ginny sofort ins Haus zurück, um ihren Eltern Bescheid zu geben. Und natürlich ist sie ja dann auch, wie alle anderen, sehr schockiert darüber, dass Moody gestorben ist, als die Information mit Bill zusammen dann den Fuchsbau erreicht.
Genau, ja.
Aber das ist ja nicht das Einzige, was Besonderes in den Ferien ansteht, denn es herrschen ja auch die Vorbereitungen für Bill und Fleurs Hochzeit, die im Fuchsbau stattfinden soll. Und da wird natürlich auch Ginny von ihrer Mutter ordentlich eingespannt.
Ja, alle werden eingespannt.
Ja.
Aber Harry und Ginny werden dann in der Küche dazu von Molly gezwungen, Blätterteigpasteten zu machen. Und Ginny nimmt ja nie ein Blatt vorm Mund und vermutet einfach laut, dass Molly das Trio ja immer wieder trennt und sie getrennt Aufgaben machen lässt, um sie davon abzuhalten, Pläne zu schmieden.
Ich finde auch so geil, dass Ginny das einfach direkt wieder durchblickt hat.
Ja, weil die wieder alle Infos hat.
Die ist so eine Spürnase, das ist
ja
so witzig.
Total. Harry antwortet da ja darauf hin, dass das nicht sehr hilfreich sei, weil ja sonst niemand Voldemort umbringen würde. Und Ginny hört da wieder genau hin. Ginny ist daraufhin auch sofort ganz blass und sicher macht sie sich auch sofort Sorgen um Harry und die anderen beiden. Harry weiß sich jetzt nicht genau, der bemerkt zwar, dass er das hätte vielleicht nicht so sagen sollen und sagt dann noch sowas wie, ja, das ist mal ja ein Witz. Aber das ist ja wohl beiden klar, dass das jetzt hier kein Witz war. Ne? Also das ist ja hier schlecht.
Er hat sich da so ein bisschen verplappert in seiner Rage.
Und ich gehe einfach davon aus, dass Ginny auch vorher eigentlich schon klar war, dass das Trio diese Mission antreten wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt, wo sie es jetzt auch von Harry so direkt gehört hat, auch einfach verdrängt hat und nicht versucht hat, darüber nachzudenken.
Ja, wobei ich glaube, sie hat das ganz geschickt gelöst, weil sie hat ihm das ja so ein bisschen entlockt, indem sie ihm mit diesen Informationen über Molly gefüttert hat und er darauf angesprungen ist.
Ja, ja.
Also ich glaube, sie hat das ganz bewusst so auch ihm erzählt und nicht Hermine, so, weißt du? Weil sie schon gehofft hatte, dass sie dann Bestätigung hat.
Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt immer so ein bisschen versucht hat, das durchaus von sich fernzuhalten. Weil du kannst dich in harten Zeiten, das sind harte Zeiten, nicht permanent mit solchen Gedanken rumschlagen. Und da geht es ja auch um ihre Familie und um Harry. Und in diesen harten Zeiten klammert man sich dann vielleicht gern auch an die Illusion, dass es vielleicht doch irgendwie anders kommt und an die Hoffnung. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Ginny nicht befürwortet, dass das Trio einfach losstappt und versucht, Voldemort umzubringen.
Sie ist ja auch total entsetzt, als sie das von Harry erfährt.
Ja,
aber
ja, genau.
Ich meine, sie weiß ja natürlich auch genauso gut, dass sie ihn nicht aufhalten kann. Also es ist natürlich auch, auf der einen Seite würde sie sich natürlich wünschen, es wäre nicht so. Auf der anderen Seite weiß sie aber, es muss ja auch passieren.
Ja, ja, genau. Also sie sagt darauf ja auch nicht, nein, das geht nicht und ich will nicht, dass du das machst, das ist voll gefährlich. Sondern sie lässt es ja im Prinzip schon so ein bisschen stehen und die beiden teilen ja dann noch kurz einen intensiven Moment, in dem sie anscheinend, zumindest ist das, was Harry da rein interpretiert, dass sie an vergangene gemeinsame Momente denken, in denen sie auch schon alleine waren. Und dann fühlen sie sich ja auch beide
connected,
ertappt und zucken so zusammen, als Arthur und Kingsley und Bill dann auch in den Raum kommen.
Ja.
Da zucken sie dann so, ha, erwischt. Aber dabei war ja gar nichts, ne? Dabei hätte man ja nichts erwischen können.
Das stimmt. Ja, beim Essen später sitzen die dann ja auch wieder so nebeneinander und es ist so voll, dass sie richtig aneinander gedrängt werden. Und das ist natürlich auch so ein bisschen unangenehm für beide. Also Harry versucht auch die ganze Zeit so ganz unbeholfen irgendwie beim Messerschneiden Ginny bloß nicht zu berühren, was halt so quasi unmöglich ist.
Ja. Mir ist so aufgefallen, dass Ginny während dieser ganzen Hochzeitsvorbereitungen und dieses Ein- und Ausgehen dieser ganzen Ordensmitgliedern so ein bisschen als Zimmermädchen fungiert, weil sie macht ja die Betten und sie hilft in der Küche und ich denke, es ist ja auch super aufgeräumt. Ich könnte mir vorstellen, dass Molly sie Tag ein, Tag aus in alles einspannt. Und sie eigentlich fast gar keine Freizeit hat. Zumindest stelle ich es mir so vor, weil wir kennen den Fuchsbau ja sehr chaotisch und alles durcheinander. Und wenn so viele Leute, wechselnde Leute, ja die Ordensmitglieder, die wechseln sich ja ab, sind ja nie alle Ordensmitglieder alle auf einmal da. Und dann kommt der eine, dann geht der andere, dann, ne? Also Ginny ist da Ich finde, wie ein Zimmermädchen.
Total. Einerseits könnte man natürlich sagen, vielleicht hat Molly das absichtlich gemacht, um sie so ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen, damit sie eben nicht über diese ganzen schlimmen Dinge nachdenkt, die gerade passieren.
Ja.
Auf der anderen Seite denke ich mir so, ich meine, klar braucht Molly auch Unterstützung, sie kann das nicht alles alleine machen.
Nee.
Aber ich finde es total fies, dass dann vor allem Ginny immer einspringen muss. Ich meine, sie hat hunderte Söhne, die machen zwar auch immer wieder was für diese Vorbereitungen, aber du hast schon recht, Ginny macht da irgendwie am meisten und zwar ja auch irgendwie immer. Das war ja in den letzten Büchern auch schon immer so. Sie dann da immer als Tochter des Hauses quasi auch voll viel im Haushalt immer machen musste oder mehr machen musste als die Brüder. Das finde ich fies. Und ich glaube auch, das gefällt Ginny eigentlich gar nicht. Und deswegen fand ich es auch immer so ein bisschen schade, dass sie später aber auch so Hausfrau und Mutter wird. Weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, sie macht das zwar, um ihre Mutter zu unterstützen. Also sie würde jetzt nie sagen so, nö, mach alleine. Aber ja, eigentlich passt das ihr nicht.
Ja. Ja, das glaube ich nämlich auch. Also ich hatte noch so überlegt, ob es vielleicht daran liegt, dass Molly ganz glücklich um diese ganzen Aufgaben sind, die anfallen, damit sie Ginny auch vom Trio fernhalten kann. Also das,
ja, wahrscheinlich.
Weil wenn die jetzt alle viel freie Zeit hätten, könnten sie ja quasi Ginny mit ins Boot holen. Und sie kennt ihre Tochter ja gut und dass sie ihre Hilfe sofort anbieten würde. Aber das will Molly ja auch auf keinen Fall, sodass sie wahrscheinlich niemals mehr als einen vom Trio mit Ginny zusammenarbeiten lassen würde.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Ja, ein bisschen schwierig. Und ich frage mich auch so ein bisschen, können die Ordensmitglieder nicht selber ihr Bett beziehen? Du kannst das ja da hinlegen,
ja,
frisch gewaschen, aber die können das ja wohl auch mal selber da drüber ziehen. Oder die schlafen halt, wenn es so viele sind, in diesen unruhigen Zeiten auch alle mal im gleichen Plümo.
Ja, oder jeder bringt sich mal einen Schlafsack mit, jeden Morgen.
Ja, eben. Oder legst ihn dann da halt hin. Also ich denke, das kann man schon besser organisieren und muss dann nicht tun, als wäre man Hotel Weasley.
Ja. Ja, kein Wunder auf jeden Fall, dass Ginny wegen dieses ganzen Stresses keine Lust hat auf die Anreise der Delacours. Und als Gabrielle dann Harry umarmt und ihm einen glühenden Blick zuwirft, da räuspert Ginny sich so, als müsse sie Harry daran erinnern, dass sie ja auch noch da ist. Da habe ich mich auch schon wieder gefragt, das ist ja auch das, was so im letzten Schuljahr irgendwie immer so ein bisschen strange war, immer diese komischen Eifersuchtsdinge.
Ja.
Gabrielle ist 11. Ich wollte es nur noch mal kurz sagen.
Ja.
Sie ist 11. Und wenn sie ihm einen glühenden Blick zuwirft, dann ist das der gleiche glühende Blick, den Ginny damals in ihrem ersten Schuljahr hatte, als sie so in Harry verliebt war. Da müsste sie doch wissen, dass das so ein bisschen kleine Mädchenschwärmerei ist und keine ernsthafte Bedrohung.
Ja.
Also als ob ein Harry, der jetzt hier 17 wird, sich von so einem glühenden Blick einer Elfjährigen aus dem Konzept bringen lässt.
Aber sie klimpert auch noch mit den Wimpern. Vielleicht ist
also
es
nee.
Einfach... Ne?
Himmelherrgott,
also
sage ich nur. Himmelherrgott.
Ja. Und selbst wenn sie älter wäre, also wenn Ginny sich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher ist, ich weiß es nicht. Harry hat ja jetzt keine Anstalten seit längerem gemacht, da sich irgendwen anders anzuschauen. Abgesehen davon, dass er auch keine Zeit dafür hat, ja. Also da kann man sich auch mal entspannen.
Das ist ungesund. Ich will es nur noch mal sagen.
Naja, was soll's. Dann hat Harry ja auch schon Geburtstag und Ginny kommt da in die Küche und wünscht Harry dann natürlich erstmal alles Gute. Und später bittet sie ihn dann ja in ihr Zimmer zu kommen. Es ist ja auch so, dass Harry anscheinend zum ersten Mal irgendwie in ihrem Zimmer ist.
Mhm.
Das ist klein, das hatte ich aber auch schon immer vermutet. Es ist aber auch hell. An den Wänden hängen zum Beispiel hängt ein großes Poster der Schicksalsschwestern, das ist ja diese Band. Und auch ein Bild von Gwenoch Jones, die ist ja so eine Quidditch-Spielerin.
Kapitänin sogar, der Hollyhead
Hawks. Ja, genau. Genau, durch das Fenster kann man zum Beispiel auch den Obstgarten sehen. Ich finde diese Situation ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, weil Ginny sieht Harry dann so die ganze Zeit an und holt tief Luft, gratuliert ihm erneut. Ich finde es eine sehr unangenehme Situation, irgendwie können die das nicht so gut, so intime Momente.
Mhm.
Und Harry weicht auch ihren Blick so ein bisschen aus und...
Ja, es ist halt plötzlich so eine Zweisamkeit, die ungewohnt ist und die Harry ja eigentlich vermieden hat.
Ja, ja, genau.
Ja.
Aber es ist jetzt auch nicht so souverän von beiden Seiten, dass man sagt so, ja okay, es ist irgendwie noch so sehr stolperig.
Ja, es ist alles noch frisch. Die Trennung ist
noch
frisch.
Es ist noch nicht wieder cool.
Nee.
Genau, und sie sagt dann, dass sie nicht so genau wusste, was sie ihm eigentlich hätte schenken sollen. Und es sollte ja nichts Großes sein, weil er es ja nicht mitnehmen könnte. Und dann ist sie zu dem Entschluss gekommen, dass es etwas sein sollte, was ihn an sie erinnert, falls er unterwegs eine Wieler trifft. Klar, natürlich.
Also Harry glaubt ja auch nicht, dass das passiert, ne? Weil auch? Also warum
zu
sollte
Recht.
Er Wielas besuchen gehen? Aber gut. Er ist aber immerhin ja ganz froh, weil als er sie dann anguckt, hat sie wenigstens keine Tränen in den Augen. Das hatte er befürchtet. Aber hat sie ja nicht. Die ist ja eine strong lady.
Und dann macht sie einen Schritt auf ihn zu und sie küsst ihn. Und es ist ein sehr leidenschaftlicher, intensiver Kuss. Noch nie haben die sich, zumindest ist das in Harrys Wahrnehmung so, haben die sich vorher noch nie so intensiv geküsst.
It's a love.
Und natürlich, Harry erwidert den Kuss voller Glück, klar. Und sie verlieren sich auch so völlig in dem Moment und sie halten sich aneinander fest. Und also das ist wirklich ein sehr crazy Moment. Und also ich weiß nicht, vielleicht liegt es an Harry, dass ich mir den auch wirklich nicht so gut als, wie sagt man heutzutage, Love Interest vorstellen kann. So dass mir das vielleicht ein bisschen schwerfällt, dazu zu folgen. Also ich finde es ein bisschen unangenehm, deshalb, naja.
Ja, also ich meine, das ist aber auch so ein bisschen Harrys Ding, dass er einfach unbeholfen in diesen Beziehungsdingen ist.
Ja, das kann sein.
Und wir hatten das ja auch schon im 6. Buch.
Ja.
Diese Szenen sind eigentlich immer recht unangenehm. Und ich muss auch ganz sagen, der Film verstärkt das ja nur noch. Ich meine, wie gesagt, es ist im Buch unangenehm, es soll natürlich im Film auch unangenehm sein. Im Film gibt es ja irgendwie so zwei Szenen. Einmal diese komische Szene, wo Harry da das Kleid zumacht und dann kommt irgendwie George rein und hat seine Zahnbürste im Ohr. Ne? Also da denke ich mir schon so, das ist irgendwie schon so ein bisschen random alles. Dann, es gibt doch auch noch diese komische Szene, wo die da auf dem Sofa sitzen und Ginny Harry füttert mit so einem Tüchlein und Ron sich dann so dazu setzt. Das finde ich auch so, warum füttert sie, also da weiß ich nicht, I don't have any words. Und dann gibt es halt diese Szene mit dem Kuss und die ist so random. Ich meine, sie macht ihm vorher den Schuh zu. Was ist das?
Das verstehe ich auch nicht.
Was ist das für ein komischer Flirt-Move? Ich weiß nicht, so unangenehm. Sagst du so, dein Schuh ist auf und dann bückt sie sich so runter und macht seinen Schuh zu. Was?
Ja, die Kameraeinstellung auch total bescheuert, weil sie so dann so hochguckt, wo ich mir denke, so, was ist das hier für ein Film?
Ganz doppeldeutig. Und ich frage mich dann auch so, also erstens völlig unrealistisch eines jeden Teenager-Lebens, also im Leben würde ich nicht auf die Idee kommen, Marius den Schuh zuzumachen, außer er hat eine ernsthafte Verletzung und kann nicht anders. Genau.
Oder ist halt doll krank und kann den Kopf nicht irgendwie bewegen.
Ja, man sagt, hey, dein Schuh ist auf, aber ich gehe doch dann nicht selber auf die Knie und mache ihm den Schuh zu.
Auf keinen Fall, würde ich ja niemals dran denken.
Soll das, dann frage ich mich auch immer, soll das jetzt nochmal zeigen, wie bemutternd Ginny ist? Weil das ist für mich eher so ein Mutter-Sohn-Ding als ein Partner-Ding.
Ja, aber für mich ist es eher so unterwürfig. So, ich bin hier die dich viel mehr
ich
vergöttert.
Helfe dir.
Der berühmte
ich
Harry Potter.
Dich.
Ich mache hier die Drecksarbeit für dich. Lass dich fallen, bla bla bla. Also ich finde, es ist voll die falsche Message. Und sie haben Ginny in den Filmen einfach von vorne bis hinten verkackt. Diese Entwicklung, weil das ist auch wieder so ein Fangirl-Moment, den hat sie ja gar nicht mehr in den Büchern.
Ja, stimmt. Ist ganz komisch.
Wie sie da so auch so guckt, so hä?
Ja, I don't get it.
Also weiß ich nicht.
Also ist es im Film noch 3000 Mal unangenehmer. Ich weiß nicht, wie sie das, vom Buch war das schon unangenehm, wie sie das noch toppen konnten, aber sie haben es tatsächlich geschafft.
Aber der Kuss im 6. ist genauso übel schlimm.
Der im Raum der Wünsche.
Also diese Kussszenen, also vielleicht liegt es auch an den Schauspielern. Kann ja sein, dass sie das damals noch nicht konnten. Dass sie noch nicht gut waren im Schauspielern.
Ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen. Weil grundsätzlich würde ich vom Buch her sagen, passen Ginny und Harry wirklich gut zusammen, rein charakterlich. Aber diese Szenen zu zweit sind immer schlimm. Immer.
Ja, genau.
Ja, schade Marmelade. Ja. Zum Glück wird das Ganze ja auch schnell beendet, denn Ron kommt herein und unterbricht sie quasi. Ginny bleibt auch nichts anderes übrig, als mit leiser Stimme nochmal alles Gute zu sagen und dann dreht sie sich weg, wahrscheinlich, weil sie nun doch weinen muss. Ja, und danach tun die beiden so, als wäre nie etwas passiert. Und nur einmal treffen sich ihre Blicke und sie müssen über Rons Flirtversuche grinsen. Aber schnell sieht Harry dann auch wieder weg, weil er Ginny eben ja auch keine weiteren Hoffnungen machen will. Also es ist eigentlich für beide ja klar, es war eher so eine Art Abschiedskuss und jetzt nicht der Beginn der Beziehung, sondern eher das Ende nochmal.
Ja, genau. Während der Hochzeitszeremonie ist Ginny natürlich auch im Zelt unter den Gästen und die Tante Muriel ist sehr unzufrieden mit dem Kleid von Ginny. Die hat ja so ein goldenes Kleid an. Weil sie mit lauter Stimme verkündet, dass das Kleid von Ginny zu tief ausgeschnitten sei. Und Ginny reagiert auch darauf. Sie dreht sich nämlich dann nach hinten um und sucht mit ihrem Blick wohl mehr oder weniger gezielt nach Harry. Und als sie ihn entdeckt, grinst sie ihn an und zwinkert ihm zu. Und danach dreht sie sich auch sofort wieder weg. Also das zeigt uns hier in diesem Moment ja auch einfach ganz klar, die interessiert sich null für das, was andere sagen. Mhm. Sie ist ja auch total amüsiert über das, was Tante Muriel da gesagt hat. Ich finde es auch sehr unangenehm. Ist sie die direkte Tante? Warum sagt die das so laut, ne?
Also ich verstehe es auch nicht. Das ist total unangebracht, aber das soll natürlich, mein Tante Muriel ist jetzt eh nicht so die beliebteste Tante der Weasleys.
Nee.
Zeigt uns jetzt einfach nochmal, wie bekloppt die eigentlich ist. Ich meine, hat die ja, auch einfach überhaupt nicht zu kommentieren. Kann sie sich ja denken, mein Gott, sie muss es ja nicht tragen. Soll sie Ginny doch in Ruhe lassen. Aber ich finde es auch schon ein bisschen flirty von Ginny, ne? Dass sie da jetzt so
ja,
sagt, Harry, mein schönes Kleid, dann hat es dir auch schon aufgefallen, ne? So interpretiere ich das.
Ja, aber ich glaube, so ist es gemeint. So verstehe ich das. Weil sonst hätte sie sich ja gar nicht umdrehen müssen.
Ja.
Und sie hat sich auch nicht zu Tante Muriel umgedreht und hat dann zu der geguckt und hat gesagt, so ja, halt mal die Schnüss hier, Tante. Also von daher, naja.
Aber nicht nur Tante Muriel und Harry fällt das Kleid auf, sondern auch Crummy Crumb. Denn er bemerkt, wie gut Ginny aussieht und er spricht Harry ja auch auf sie an. Also Harry ist ja in dem Falle Barney. unter dem Fehlsafttrank. Das vergisst man immer, weil das ist ja im Film nicht so. Warum auch? Das ist ja kein Problem, dass Harry da rumläuft. Ne? Ja, Harry behauptet aber, dass Ginny einen Riesenkerl als Freund hat, der sehr eifersüchtig ist übrigens auch noch. Da dachte ich mir auch so, was ist das jetzt schon wieder für eine komische Geschichte? Aber gut, offenbar würde Harry Ginny auch nicht gönnen, dass sie jemanden kennenlernt. Soll sie halt für immer alleine bleiben, ne?
Ja, und zumal Krumm wahrscheinlich nicht die allerschlimmste Wahl wäre, weil er kennt Krumm ja auch ein bisschen. Und wenn er ein ganz fieser Bursche wäre, wäre er auch auf der Hochzeit nicht eingeladen.
So ist es.
Deshalb hätte er doch froh sein können, wenn sich jemand Gescheites irgendwie für sie interessiert. Und ich frage mich auch, warum. Harry hätte auch einfach gechillt antworten können und sagen können, ja, okay.
Also das ist wirklich unreif, wie die beiden in Bezug auf Eifersucht miteinander umgehen.
Ja.
Das ist wirklich unreif, finde ich. Schade, irgendwo.
Schön, dass wir uns da einig sind. Ja, das ist schade.
Ich meine, was hat Harry erwartet? Das ist, also es zeigt einem ja auch irgendwo schon, dass er sich zwar getrennt hat, aber immer mit dem Hintergedanken, wenn alles gut geht, kommen
irgendwann,
wir wieder zusammen.
Ja. Ja.
Aber warum kommuniziert er das denn nicht so? Dann könnte er ja auch sagen, Ginny, jetzt gerade habe ich keinen Kopf dafür. Aber wenn das alles vorbei ist, wenn ich heil und gesund wiederkomme, dann bist du die Einzige und dann werde ich sofort zu dir zurückkommen. So, das hätte er doch so kommunizieren können, wird aber nicht so kommuniziert. Aber durch diese Handlungen vermittelt er doch ihr und auch uns als Leser so diesen Blick. Das ist doch komisch. Communication, Leute, Communication.
It's the key, yes, I know. Aber zwischenzeitlich tanzt Ginny ja auch mit Lee und da ist er ja nicht eifersüchtig. Also Lee geht klar.
Ja, verstehe ich irgendwie auch nicht, ne?
Also er rempelt jetzt nicht Lee an oder so, aber ich glaube, es geht auch keine Gefahr von Lee aus.
Ja, aber ich finde das süß, dass die tanzen. Ich finde das irgendwie sweet,
ja, klar,
den Gedanken.
So unter Freunden halt. Die, weil es ist ja eigentlich der Freund von Fred und George und so mit den älteren Geschwistern aus Freunden. Kenne ich mich jetzt nicht aus, weil ich bin die Älteste.
Ich habe auch nie mit den Freunden von meiner Schwester getanzt, weil die waren immer so 10 Jahre älter.
Ja, schade.
Aber ich finde es süß.
Ja.
Aber so süß bleibt es ja leider nicht, weil die Hochzeit wird ja von den Todessern überrannt und während das Trio fliehen kann, bleibt Ginny bei ihrer Familie zurück und man kann ja nur von Glück reden, dass nichts weiter Schlimmes passiert ist. Die werden verhört, vernommen und dann aber auch wieder in Ruhe gelassen.
Ja, genau. Es ist ja klar, dass Ginny jetzt sehr besorgt ist durch diesen Angriff der Todesser, aber ich glaube, dass es für sie am schwersten ist, zu Hause zu bleiben, während sie weiß, dass das Trio, das ist ja mit allen eng, also ihr Bruder Harry und auch Hermine, dass die unterwegs sind und sie ja gar nichts tun kann. Also ich glaube, dass das für sie echt immer ein bisschen schwierig ist auszuhalten.
Das ist die gleiche Situation wie am Anfang.
Ich glaube nicht mal, weil sie direkt sofort mitmachen will. Also ich weiß nicht, ob sie, es ist so ein bisschen schwierig, sie wurde halt nie gefragt und es stand ja nie im Raum und sie hat sich ja auch nicht angeboten direkt so, ja, ich komme sofort mit, also sagt mir nur Bescheid. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für sie trotzdem schwierig auszuhalten ist, weil sie ja auch nicht kommunizieren können. Und auf der einen Seite ist das ja auch so ein bisschen wahrscheinlich mit Liebeskummer geht das einher zwischen all der Sorge und der Wut auch. Und aber vielleicht, ich lese gerade hier, mir kommt der Gedanke schon wieder. Ich bin anscheinend davon ausgegangen, ich sehe das immer noch so, dass sie vielleicht auch ein bisschen stolz ist auf Harry.
Ja.
Also ich denke, so, der zieht
nicht,
es durch.
Ja, und auch auf die anderen beiden, wie du schon gesagt hast. Ja, das sind ja alles drei Leute, um die sie sich sorgt.
Genau.
Ja, klar. Nach den Ferien muss Ginny zurück nach Hogwarts kehren, denn sie ist ja reinblütig und hat deswegen diese Schulpflicht. Doch natürlich wird dies ein ganz anderes Schuljahr als gewohnt, denn viele Hogwarts-Schülerinnen können eben nicht zurückkehren, weil sie Muggelgeborene sind. So zum Beispiel ja auch Colin Creevy, der bei Ginny ja im Jahr eigentlich ist. Und dafür tut sich Ginny aber in diesem Schuljahr mit Luna und Neville zusammen und sie lassen die DA wieder aufleben, um sich vor allem gegen Snape als Schulleiter zu wehren. Ja, zum Beispiel sprühen sie Graffiti an die Wände in Hogwarts, dass die DA wieder agiert. Und später versuchen sie ja sogar auch, das Schwert von Gryffindor aus Snapes Büro zu stehlen, was aber natürlich bemerkt wird. Und man könnte meinen, Snape müsste die drei jetzt rauswerfen, aber er schickt sie nur zum Nachsitzen zu Hagrid in den verbotenen Wald. So wie damals Harry im ersten Jahr. Und das ist natürlich vergleichsweise eine milde Strafe. Aber natürlich drückt Snape da einfach nur ein Auge zu, vermutlich.
Weil es Ordenskinder sind. Also,
ja, er will die irgendwie weiter im Blick behalten. So.
Ja.
Außerdem helfen die drei ja auch jüngeren Schülerinnen und Schülern, die unter den Carrows und der allgemeinen Situation in Hogwarts leiden.
Ja.
Über Weihnachten wird Luna entführt von den Todessern und das nimmt Ginny bestimmt schwer mit, als sie nach Weihnachten nicht mehr zurückkommt nach Hogwarts. Und da ist ja auch wieder diese Ungewissheit, was mit ihrer Freundin passiert ist. Das macht sie mit Sicherheit wahnsinnig. Aber sie gibt natürlich jetzt nicht auf, sondern macht mit Neville weiter. Und sie selbst hat ja über Weihnachten auch ihre Familie gesehen und sie wird auch bestimmt über Bill erfahren haben, dass es Ron gut geht, weil dieser hat ja mit Bill und Fleur in Shell Cottage Weihnachten verbracht. Aber sie selbst hat Ron vermutlich ja nicht persönlich gesehen.
Das könnte sein, ja. Genau. Nach Weihnachten geht sie dann wieder zur Schule bis zu den Osterferien. Dann wird es ja zunehmend schwieriger für alle, weil Voldemort so viel an Macht gewinnt. Und es kommt ja auch raus, dass Ron gar nicht krank im Bett liegt. Und die Sicherheit der Weasleys ist ja in Gefahr, die allgemein, also im Fuchsbau. Und deshalb muss die Familie vorübergehend das Haus in das Haus von Tante Muriel ziehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie das richtig doof findet, aber natürlich darum weiß, dass es jetzt wichtig ist, um für Sicherheit zu sorgen. Und unter diesen Umständen kann Ginny natürlich auch auf keinen Fall nach Hogwarts zurückkehren, weil es einfach viel zu gefährlich ist und sie jetzt im Visier der Todesser sind.
Ja, ich meine, das sind bestimmt nicht die angenehmsten Monate. Wir wissen ja, dass Muriel sehr anstrengend sein kann. Und außerdem ist es, glaube ich, auch hier wieder bei Ginny so, dass sie ja eigentlich einen sehr großen Tatendrang hat und eigentlich gerne Neville weiterhin in Hogwarts unterstützen würde und sie ihn jetzt ja quasi auch so ein bisschen hängen lässt.
Ja.
Sie will ja unbedingt helfen und was tun und das, was sie in Hogwarts gemacht hat, das war ja so das meiste, was sie eigentlich tun konnte. Und jetzt sind ihr halt die Finger mehr gebunden denn je und ich glaube, das ist für sie wirklich sehr, sehr schlimm.
Ist ja eigentlich auch schlimm, weil Hogwarts sie ja gebraucht hätte, aber wer weiß, was passiert wäre, wenn sie zurück nach Hogwarts gegangen wäre.
Nichts Gutes.
Auf keinen Fall.
Aber kurze Zeit später kehrt sie ja zurück nach Hogwarts, nämlich als das Trio dort ebenfalls auftaucht. Da sagt Neville Ginny natürlich sofort Bescheid und mit dem Wissen, dass bald die Schlacht losgehen könnte, reist sie dann mit ihren Brüdern Lee Jordan und Cho an. Auch eine random Kombi.
Auch crazy.
Ja, aber gut.
Und mit Cho natürlich, da freut sie sich total.
Ja.
Sie kommen ja dann durch das Loch in der Wand in den Raum der Wünsche und sofort sieht sie auch Harry und ist strahlt Harry ja auch an. Harry ist davon natürlich wieder ein bisschen überrascht und ist das nicht da, wo er denkt, so er hat noch gar nie bemerkt, dass sie eigentlich richtig hübsch ist?
Das hat er so gefühlt in jeder Situation.
Also da denke ich mir, Harry, du. Aber die waren jetzt auch lang getrennt, ne? Also es kann natürlich sein, dass ihnen jetzt die Gefühle übermannen. Ist ja auch okay.
Ja, total.
Dennoch ist er jetzt nicht so erfreut, wie Ginny es ist, weil er ja auch eigentlich gar nicht will, dass sie mit dabei ist.
Und er hat ja auch eigentlich noch eine ganz wichtige Mission. Er muss ja dieses Diadem noch finden, beziehungsweise vermutet, dass das Diadem der Horcrux sein könnte. Und Cho bietet Harry ja an, dass sie ihm das Diadem im Ravenclaw-Gemeinschaftsraum zeigen könnte, auf der Statue von Rowena, genau. Aber da mischt sich dann Ginny einfach ein und entscheidet, dass Luna das ja machen könnte. Dabei ist sie auch ganz schön bissig und ich frage mich, was das soll. Also denkt sie jetzt, dass Harry und Cho heimlich übereinander herfallen, wenn sie alleine sind.
Kurz vor einer Schlacht.
Ja, das ist so absurd und totaler Quatsch. Und Cho setzt sich dann auch einfach wieder und akzeptiert das, weil Ginny hat das jetzt so entschieden Und Luna freut sich auch, dass sie es machen kann. Aber ich denke mir so, erstens, was mischt Ginny sich ein? Es war auch Chos Idee. Ja, sie hat ja gesagt, das ist doch da, ich kann es dir ja zeigen. Und warum sollte irgendjemand jetzt so einen Hintergedanken haben? Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Die haben vor allen Dingen so unnötig besitzergreifend in dem Moment.
Total.
Weil zwischen Harry und Ginny ist ja theoretisch auch alles geklärt. Jetzt komm kurz runter.
Chill mal.
Weil das jetzt eine ganz unangenehme Situation auch schafft für alle. Es kriegen ja alle mit, das ist ja jetzt kein Streit, den sie da unter sich ausfechten, sondern Ginny ist da sehr laut. Und irgendwie, manchmal habe ich so das Gefühl, aber das hatte ich, glaube ich, in den anderen, wenn wir die anderen Bücher besprochen haben, auch schon immer mal an ihr kritisiert, dass die da so laut wird in solchen Situationen, die nicht notwendig sind.
So
und sie, obwohl sie ja eigentlich auch, ja, aber aus welchem Grund macht die das? Sie ist ja eigentlich sehr selbstbewusst, aber wenn es um Harry geht, ja irgendwie immer noch nicht so richtig. Und das, was sie ihn früher angehimmelt hat, versucht sie jetzt so beschützermäßig, da sich immer so toxisch mit einzubringen. Und ich mir denke, lass ihn doch einfach machen.
Ja.
Ist doch nichts, es ist, also in dem Moment vor allem richtig unpassend. Ich habe vorhin noch gesagt, dass sie niemandem im Weg steht. In dem Moment aber schon.
Auf der Hinsicht schon, ja.
Also stimmt. Normalerweise tut sie es ja nicht. Also hier ist jetzt viele Gefühle, ne, aber...
Ja, es ist auch hier einfach wieder unnötig und unreif, meiner Meinung nach.
Aber vielleicht ist es auch so, dass sie das Gefühl hat, jetzt haben Ron und Hermine die ganze Zeit mit den Horcruxen gesucht und Ginny war immer noch nicht dabei und hat immer noch nicht helfen können.
Ja, aber sie
und
hilft ja hier jetzt auch nicht.
Jetzt gönnt sie es halt auch Cho nicht. Ja, genau, aber sie gönnt es jetzt auch Cho nicht, sondern eher halt Luna, die halt ihre Freundin ist.
Weiß ich nicht, ist ganz strange. Aber vielleicht sehen wir das ja auch einfach gerade so ein bisschen verkopft. Also wenn ihr das jetzt irgendwie anders seht und sagt, nee, das ist schon richtig, weil Cho, der kann man nicht vertrauen, die macht sich bestimmt an Harry ran. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, weil ich halte da ehrlich gesagt nicht so viel von. Aber ich lasse mich gerne überzeugen, wenn ihr gute Argumente habt.
Wir sind ja wirklich bekennende Cho-Nicht-Fans.
Ja, und es gibt natürlich auch mehr Ginny-Fans, aber hier in der... Ja. Hier in der Situation denke ich mir so, von Cho ist wirklich gar keine Gefahr.
Nee, gar nicht.
Also schreibt uns mal, was ihr dazu sagt.
Genau, da bin ich gespannt, ob wir da
auch
alle auf einen Nenner kommen.
Ja, ich meine, man kann ja auch einen Charakter gut finden, aber einzelne Situationen nicht besonders gut gelöst. Als Luna und Harry wiederkommen, sind alle bereit für den Kampf. Nur Mrs. Weasley streitet noch mit Ginny, denn sie will nicht, dass Ginny in Hogwarts bleibt, weil sie ja noch minderjährig ist. Doch Ginny entzieht sich dem Griff ihrer Mutter und besteht darauf, hier zu bleiben, denn sie ist ja auch in der DA, was Mrs. Weasley jedoch als Teenager-Bande bezeichnet. Und auch Bill stellt sich auf Mollys Seite und verlangt von Ginny, dass sie wieder nach Hause geht. Finde ich auch ein bisschen fies, weil jetzt ist sie halt auch einfach schon da und sie hat ja auch ihren ganzen Brüdern Bescheid gesagt und wahrscheinlich wissen die Weasleys ja sowieso nur durch sie, dass überhaupt gerade was im Gange ist, weil sie von der DA diese Münze von Neville halt das erfahren hat. Also, naja.
Ja.
Also ich kann schon verstehen, dass Ginny wütend ist.
Ja, und sie ist bestimmt auch enttäuscht und sie war jetzt die ganze Zeit nur so ein Side-Character und konnte bei gar nichts mitmachen und sie sagt dann ja auch, dass sie nicht alleine zu Hause warten kann, während ihre gesamte Familie in Gefahr ist, so wie wir das im Zitat am Anfang hatten. Und es ist ja auch so, dass ihre Augen glänzen vor Wut und Tränen und sie bittet ja auch irgendwie so Harry stumm um Hilfe, aber Harry, von dem kriegst du da keine Unterstützung. Ist ja auch klar. Ja, sie wendet sich dann einfach nur ab und ist einfach echt, ich glaube, sie ist enttäuscht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie noch so viel Kraft so für richtige Wut hat, aber ich glaube, sie ist einfach super enttäuscht und ich glaube, sie schmiedet aber schon wieder einen Plan.
Ja, genau.
Weil sie wendet sich ja dann ab und sagt dann, ja, okay, dann gehe ich, weil ich gehe auch in Richtung des Tunnels, der ja zum Everkopf führt und so. Ich mache das schon. Percy taucht dann ja auch auf und dieser Streitmoment von Ginny ist ja komplett weg. Der Fokus liegt jetzt auf Percy und dass die sich wieder mögen. Und dieser Streit zwischen Percy und seinen Eltern wird ja irgendwie geschlichtet. Ja, Ginny ist da, nimmt da alles, was sie kriegen kann. Und während dieser Versöhnung zwischen Percy und den Eltern, da versucht sie sich ja wieder nach oben zu schleichen. Wird aber natürlich von Molly bemerkt, ist ja klar. Und dann ist Lupin der so einen guten Rat hat und sagt, dass Ginny im Raum der Wünsche bleiben kann. Sie ist dann quasi dabei, aber muss nicht aktiv an der Schlacht, an dem Kampf selber teilnehmen. Und da ist ja Mr. Weasley, also Arthur, ist ja dann bereit, dass dieser Vorschlag in Ordnung ist und sie einfach in dem Raum bleibt. Und da ist sie auch geschützt. Also sie scheint auch nicht zufrieden mit dieser Lösung zu sein, aber wenigstens nimmt sie sie erstmal an. Und das, weil ich nämlich glaube, sie denkt sich ja, okay, es ist jetzt besser, hier zu bleiben. Es wird eine Situation kommen, my moment kommt. Und dann nimmt sie das lieber so in Kauf, anstatt zu wissen, dass sie noch weiter weg ist. Und ja, sie ist ja eine Pläne-Schmiederin.
Aber ich weiß nicht, würdest du Ginny da vertrauen als Molly und Arthur, dass sie da wirklich nicht rausgeht?
Nein.
Das wundere ich mich, dass sie die da nicht irgendwie schützen. Die könnten die ja durch irgendeinen Zauber irgendwie an den ja. Raum binden oder so. Ich meine, zum Glück haben sie es nicht gemacht, das sehen wir ja gleich. Aber ja. Es wundert mich doch, dass sie einfach so sagen, ja okay, Ginny hat zugestimmt, wir vertrauen der, die bleibt schon hier drin.
Ja, vor allen Dingen, nachdem sie vorher so einen Aufstand gemacht hat, dass sie unbedingt mitmachen will. Ist vielleicht ein bisschen blauäugig. Auf der anderen Seite ist das natürlich jetzt auch eine Situation, in der die meisten noch nicht waren, in so einer Kriegssituation, wo es in so einer großen Schlacht endet. Und da denke ich mir so, naja, vielleicht haben sie auch Ginny gerne bei sich, dass sie zur Not zu Ginny könnten. Also
ja, das ist ja logisch.
Es ist doch voll schwierig zu sagen, ich schicke mein Kind jetzt fort, ne?
Nein, nach Hause, das ist gar kein Ding. Nein, das meine ich aber auch gar nicht. Ich meine nur, dass, ja. dass sie die da in dem Raum einfach sagen, okay, wir vertrauen dir, dass du da jetzt auch drin bleibst in dem Raum,
ja.
anstatt eben sie irgendwie durch irgendeinen, wird es ja, ja irgendeinen klar. Zauberspruch geben,
ja. oder
der auch
halt
verhindert, dass da
bleibt.
Jemand reingeht. Ja, oder so.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht. Ja, weil Harry muss ja auch nochmal in den Raum. Und da ist Tonks gerade bei Ginny. Und auch Nevilles Oma kommt gerade durch das Porträt an. Und Ginny will natürlich direkt wissen, wie es den anderen geht. Und Tonks und Augusta fackeln nicht lange. Die wollen sich dem Kampf anschließen. Und Harry muss ja eigentlich auch im Raum nach dem Diadem suchen. Deswegen muss Ginny ja raus, damit er eben sich dieses Versteck wünschen kann, genau.
Genau, dass er sich umbauen kann, ne?
Und deswegen muss er Ginny bitten, draußen zu warten. Deswegen, zum Glück haben sie Ginny da nicht irgendwie magisch an den Raum gebunden.
Ja.
Aber Harry weiß natürlich auch selber, dass er Ginny damit auch so ein bisschen Freiheit schenkt. Ich glaube nämlich auch nicht, dass Ginny wirklich vorhatte, draußen zu warten, sondern ich glaube, sie denkt sich so, ha, jetzt bin ich draußen, ja. jetzt zack. Weil sie will ja auch dann Tonks direkt hinterher die Treppe hocheilen, obwohl
genau.
Harry ihr dann noch zuruft, dass sie wieder zurückkommen soll. Und dann stellt Ginny sich aber erstmal nur ans Fenster und schickt Flüche von oben in die Kämpfenden und sie scheint ja auch zu treffen. Denn Aberforth, der vorbeikommt, der lobt sie noch für einen Fluch.
Ist doch das so lieb für Aberforth. Für
ja.
Aberforth ist das lieb.
Ja, auch gut.
Nee, von ihm ist das so lieb. Schön. Ja. Aber ist natürlich noch ein bisschen Feuer ins Öl kippen.
Mhm.
Dann das heizt Ginny bestimmt noch ein bisschen mehr an.
Ja.
Tonks fragt dann ja ziemlich verzweifelt Aberforth auch nach Lupin. Den hat sie nämlich schon länger nicht gesehen. Und sie erfährt dann, dass er sich mit Dolohov duelliert. Und klar, das versetzt Tonks natürlich sofort in Alarmbereitschaft und sie ist auch sofort bereit, quasi in den Kampf zu ziehen für ihren Ehemann. Und Ginny ist die, die dann versucht, aber vergeblich, Tonks irgendwie aufzuhalten, sie zu beruhigen, sie runterzubringen, dass sie eben nicht ihm hinterher stürmt, recht kopflos, aber gut. Man kann schlechten Auror zurückhalten.
Nee, auf gar keinen Fall. Und dafür ist Tonks ja hergekommen.
Ja.
Also.
Naja, genau.
Ihr geht es ja irgendwo ähnlich wie Ginny. Dass sie
ja.
Nicht zu Hause tatenlos rumsitzen kann. Ja, Harry bittet Ginny dann ja aber auch nochmal, sich in Deckung zu halten. Aber dadurch, dass Harry ja irgendwo mit dem Besuch im Raum der Wünsche Chaos anrichtet, denn es passiert ja dieses Dämonenfeuer, kann Ginny ja irgendwie nicht zurück in den Raum der Wünsche. Das ist ja, ja auch irgendwie nicht ganz klar. Hat das Dämonenfeuer den Raum jetzt überhaupt zerstört? Ist das überhaupt noch sicher? Und selbst wenn sie gewollt hätte, sie ist natürlich inzwischen verschwunden, wahrscheinlich mitten ins Getümmel.
Wahrscheinlich.
Sie scheint ja auf jeden Fall zu kämpfen, denn als es zu dieser kurzen Pause kommt, ist ihr Gesicht geschwollen und fleckig und sie umarmt dann auch Hermine, als die aufeinandertreffen und ja, trauern dann ja auch alle zusammen um Fred, der im Kampf gestorben ist und das muss für Ginny wirklich furchtbar sein. Ebenso natürlich auch der Tod von Tonks und Lupin, der sie sehr mitnimmt.
Was ich dazu sagen muss, ich werde nicht müde, es zu betonen. Ich finde nicht, dass Lupin und Tonks es verdient haben, dass sie nur einen halben Satz bekommen
ja,
und
stimmt.
wir nur deshalb wissen, dass sie tot sind. Es gefällt mir nicht. Es ist zwar schön geschrieben, dass sie so friedlich aussehen, als würden sie schlafen unter der verzauberten Decke und bla bla, aber es ist trotzdem schlimm und sie haben das nicht verdient und ich frage mich, ob Ginny in diesen Momenten, jetzt wo Fred tot ist und auch Tonks und Lupin, dass es wirklich ernst ist.
Mhm.
Also ich frage mich, ob sie vorher immer so voller Tatendrang war und sie ist ja noch jung. Ne? Wie alt ist sie? 15? Also diese prägenden Jahre der Pubertät waren bei ihr ja doch auch sehr, durch gerade auch durch Harry und das, was er erlebt hat, ja schon oft auch sehr, sehr böse, ne, sehr dunkel, auch mit dem Tagebuch. Und da frage ich mich, ob sie immer gesagt hat, sie möchte mitmachen und sie möchte dabei sein und sie kann kämpfen und sie ist stark genug, aber ob ihr gerade jetzt tatsächlich erst so richtig bewusst wird, was es bedeutet zu kämpfen.
Ich weiß nicht, weil sie hat das ja im Ministerium auch schon gemacht.
Stimmt, die waren ja auch schon, ja.
Also sie, ich glaube, das war eher so ein Moment, da war sie so voller Tante und gesagt, boah, wir haben doch jetzt die Zauber gelernt, ich will das jetzt auch ausprobieren. Und ich glaube, da während der Schlacht wurde ihr bewusst, was es überhaupt heißt, gegen Todesser zu kämpfen.
Spätestens als Bill auch, ne?
Ja. Also sie war jetzt ja schon bei mehreren Schlachten mehr oder weniger freiwillig dabei, deswegen.
Ja, nee, stimmt. Ja.
Also ich finde eigentlich, sie zeigt einfach wieder nochmal, wie tapfer sie eigentlich ist und auch wie stark sie ist, weil sie hat solche Verluste erlitten und dennoch hilft sie bei der Versorgung der Verletzten in der großen Halle. Ja. Also sie gibt nicht auf oder sie gibt sich auch nicht ihrem Selbstmitleid oder der Trauer hin, sondern sie ist immer noch voll aktiv und es gibt da, finde ich, so einen ganz rührenden Moment, wo Ginny bei einem Mädchen sitzt und ihre Hand hält, die flüsternd nach ihrer Mama fragt, so mit letzter Kraft. Und Ginny versucht sie dann zu trösten und verspricht ihr, sie reinzubringen. Und sie sagt dann auch, dass alles gut wird. Und dabei bricht aber auch ihre eigene Stimme, weil sie halt selber eigentlich kaum noch Hoffnung hat, aber trotzdem diesem Mädchen noch irgendwie ein bisschen Zuversicht geben möchte. Weil sie eben, also Ginny hat ja selber so viel Leid erfahren und trotzdem.
Ja, total.
Trotzdem gibt sie diesem Mädchen noch irgendwie Kraft mit und das finde ich irgendwie voll schön.
Total. Und Harry ist ja in dem Moment auch unterm Tarnumhang. Deshalb sieht er ja das überhaupt. Und Harry hat schon den Drang, sich ihr zu zeigen und zu sagen, dass er da ist. Er zwingt sich ja dennoch zum Weitergehen. Und als er an Ginny vorbeikommt, erscheint das irgendwie so kurz zu sein, dass sie irgendwie das gespürt hätte, dass er da ist. Sie dreht sich nämlich so zu ihm um, bleibt aber stumm und dann ist dieser Moment auch vorbei. Also sie sieht ihn ja nicht. Aber es ist so, wo ich dachte, so ist so ein kleiner Schicksalsmoment, wenn sie auch nur vielleicht so einen Windhauch gespürt hat oder so. Ja. Und dann, also für Harry war das, glaube ich, schon nochmal wichtig.
Ich glaube für Ginny auch, weil sie weiß ja, dass Harry einen Tarnumhang hat.
Ja,
und das ist ja
auch
der Moment, wo er zum verbotenen Wald sich davon stiehlt, um sich zu stellen. Genau, und Ginny weiß, er hat einen Tarnumhang. Sie weiß auch, wenn sie so Schritte hört, ne, vielleicht ein anderer Hogwarts-Schüler denkt sich so, hä, habe ich mich verhört. Aber sie weiß natürlich, das könnte ein Harry sein, der da lang spaziert. Und wenn sie das gemerkt hat wirklich und sie das die Verknüpfung hat, dass er sich vielleicht wirklich gerade davon schleicht, dann hat Ginny ja hier wieder etwas sehr Tapferes gemacht, weil sie hat Harry wieder gehen lassen.
Ja, stimmt.
Und zwar auch wieder ohne ihn aufzuhalten und mit dem Wissen aber, dass es auch sein letztes Duell sein könnte.
Ja.
Und ich finde, das zeigt auch nochmal, dass trotz dieser starken Liebe, die sie zu Harry hat, dass sie verstanden hat, wie wichtig seine Mission ist. Und dass das wichtiger ist als alles andere.
Ja.
Das ist ja auch sehr selbstlos eigentlich von ihr, weil man könnte ja meinen, sonst, wenn man egoistisch ist,
ja, total,
würde sie ihn jetzt anflehen oder so. Ich meine, es würde wahrscheinlich nichts an Harrys Entscheidung ändern, aber das wäre dann halt irgendwo so egoistisch, ihm das nochmal schwerer zu machen.
Ja, und sie stellt sich da und ihre eigenen Gefühle ja auch überhaupt nicht in den Mittelpunkt.
Genau.
Und sie respektiert Harrys Entscheidung. Das
total.
Ist natürlich auch krass, ne?
Ja, das
vor allem, wenn du weißt, dass jemand in den Tod geht, in den sicheren Tod, den du liebst, aber du weißt, dass du ihn nicht aufhalten kannst, ist ja super schwer. Ja. Abgesehen davon, dass sie gerade ihren Bruder verloren hat und zwei Vertraute, ist das natürlich wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, ja. Ist hart. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Ginny, mit, die das ja irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise wahrnimmt, diesen Kampf, diesen Krieg, diese Schlacht als andere, mir vorstellen, dass mitunter für Ginny am schwersten ist, alles auszuhalten.
Mhm.
Und sie macht das ja doch sehr tapfer tatsächlich.
Ja, weil sie aber auch immer so versucht, die Starke zu sein. Sie lässt das ja wirklich selten zu, dass sie sich mal ihren Tränen hingibt oder auch mal wirklich richtig trauert und selber auch mal sich irgendwo anlehnt und Trost sucht. Ne?
Total. Wahnsinn. Das bedrückt mich ein bisschen.
Ja, voll. Und deswegen ist es wahrscheinlich für sie noch mal schrecklicher als für andere, als sie dann tatsächlich Harrys Körper in Hagrids Armen sieht und sie natürlich auch denkt, wie alle anderen auch, dass Harry tot ist.
Ja.
Und sie schreit ja auch seinen Namen. Und wenn man jetzt da nochmal wirklich drüber nachdenkt, dass sie diese Entscheidung bewusst gemacht hat, Harry nicht aufhalten zu wollen, dann ist das jetzt natürlich für sie nochmal ein ganz, ganz schlimmer Moment, zu wissen, dass es die letzte Gelegenheit auch gewesen wäre, Harry nochmal irgendwas mit auf den Weg zu geben.
Ja, vor allem ist es ja für alle, die Harry besser kennen, insbesondere natürlich auch für Ginny so krass, weil ich glaube, es ist super schwer zu glauben, dass Harry wirklich tot ist. Ich meine, er ist es nicht, wir wissen das, aber in dem Moment präsentieren sie Harrys Körper ja so, um zu zeigen, dass er tot ist. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, das zu akzeptieren, vor allem es auch so zu sehen, weil Harry ja die Jahre davor so oft mit dem Leben davongekommen ist. Knapp, aber er hat es immer geschafft. Und wahrscheinlich war dann am Ende von allen die Hoffnung, nee, der packt das. Irgendwas wird passieren, er wird es packen. Und zu dem Zeitpunkt können sie das ja noch gar nicht wissen. Und ich glaube, dass dieser winzige Funken Hoffnung, den sie da alle hatten, das ist ja auch McGonagall und Ron und alle schreien, das ist ja nicht nur Ginny. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich niederschmetternd sein muss. Total. Also noch viel schlimmer als nur die Nachricht, Harry Potter ist gefallen, aber das so zu sehen und während du so nah bei Harry die letzten Jahre warst, wo die Schlachten wirklich auch schon schlimm waren, also in der Mysteriumsabteilung und auch die im Astronomieturm. Und ich glaube, es ist super schwierig, weil Ginny ja auch gezwungen wird, zuzuhören, wie Voldemort über Harry herzieht, ne? Wie er ihn verhöhnt und wie er seine vermeintliche Überlegenheit darbietet und darstellt. Und ich glaube, das ist, also wenn es da nicht brodelt im Körper, weiß ich nicht. Und ich glaube, für Ginny ist es ganz, ganz schwierig, das auszuhalten und nicht in Ohnmacht zu fallen. Also so viel kann man doch gar nicht auf einmal fühlen. Das ist so krass.
Ja, weil für alle stirbt in diesem Moment ja die Hoffnung, dass doch das Gute siegt. Also das ist ja erstmal so ein Moment, wo alle erstmal denken, okay, das war's jetzt, Voldemort hat gewonnen und die Todesser werden jetzt für immer in der Macht bleiben. Also das ist ja schon schlimm genug. Und dann stirbt ja aber bei Ginny ja auch noch so diese Hoffnung auf eine Beziehung mit Harry und auf die Liebe mit Harry.
Ein Leben,
Und das ist ja so das, was sie ja wahrscheinlich in dem letzten Jahr überhaupt erst so ein bisschen an Kraft erhalten hat, weil sie immer so ein bisschen die Hoffnung hatte, naja, wenn Harry das schafft, dann kommen wir zusammen. Und sie sieht ja immer sehr viel in Harry und sie hatte natürlich, wenn auch wenig, aber sie hatte die Hoffnung, dass Harry das schafft. Und das ist natürlich jetzt alles irgendwie plötzlich dahin.
Alles weg.
Also ein doppelter Verlust sozusagen. Ja, aber der Kampf geht weiter und Harry verzieht sich ja erstmal unter den Tarnumhang und er beobachtet nur das Geschehen. Und Ginny duelliert sich ja gemeinsam mit Hermine und Luna mit Bellatrix und fast hätte Ginny einen Todesfluch abbekommen, aber dann rächt sich Molly und bringt Bellatrix um. Und Harry muss ja dann wiederum Molly vor dem Zorn von Voldemort beschützen und er kommt dann unter dem Umhang hervor und man kann sich ja wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das überhaupt für alle Menschen für eine Aktion ist. Und vor allem dann auch für Ginny, weil sie dann ja erkennt, dass er doch lebt. Und das ist ja irgendwie auch irgendwie ein ganz schön krasser Moment.
Es ist sowieso krass, weil
alles ist krass in diesem Moment.
Erstmal,
es passiert so viel.
Erstmal wird sie fast getötet von Bellatrix. Das ist jetzt nicht so, das ist nicht das Krasse. Das passiert in einem Kampf schon mal. Viel krasser ist, dass Molly sie dann tötet.
Ja.
Und Voldemort sich rächen will.
Ja, genau. Dass Molly selber auch noch fast gestorben wäre.
Und dann sieht sie auch noch ihre große Liebe, die noch lebt, die gerade noch tot war.
Das ist so random.
Also ist das irgendwie so stolz? Sie fühlt sich ja wahrscheinlich stolz, weil Molly da was Tolles gemacht hat. Bellatrix zu töten, das ist ja super schwierig. Stolz und Erschrecken und
Adrenalin
Trauer
pur.
Und Adrenalin und alles auf einmal. Also es ist doch krass, aber vielleicht auch wieder Hoffnung.
Ja, du denkst doch, du träumst, oder?
Jetzt ist, ja klar.
Das fühlt sich doch nicht real an, was da gerade für sie passiert.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich kann mir vorstellen, dass sie nicht zweifelt an sich selber.
Vielleicht hat sie sich ein bisschen gekniffen und gedacht, träume ich?
Ja, vielleicht kurz.
Harry, is it you?
Aber nur kurz.
Ja.
Harry, kommst du rüber?
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall, es ist krass, ja.
Weil als der Kampf dann vorbei ist und Voldemort tatsächlich tot ist, da ist Ginny einer der Ersten auch bei Harry. Und ich glaube, da fällt ihr natürlich, wie allen ja aber auch, eine riesige Last von den Schultern. Und
total.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass tatsächlich Ginny diejenige ist, die am erleichtersten ist, dass Harry lebt und dass er es geschafft hat. Weil klar, alle haben natürlich in Harry diese Hoffnung gesehen, dass das Gute gewinnt. Und alle mögen Harry, also Hermine, Ron und die Weasleys ja sowieso, also alle wären ja am Boden zerstört gewesen, auch wenn Harry als Mensch einfach nur gestorben wäre, ohne dass er jetzt der Auserwählte ist.
Ja.
Aber für Ginny ist es ja immer noch dieser Liebesfaktor und deswegen glaube ich, dass Ginny hier wirklich am glücklichsten von allen ist.
Ja. Eben auf mehreren Ebenen.
Ja.
Also es ist ja nicht nur Liebe, es ist auch Freundschaft und Verbundenheit und alles, ne? Weil die sind ja, wie wir dann wissen, alles füreinander.
Das stimmt. Ja, und ich glaube, dann kommt irgendwie erstmal alles bei ihr an, weil dann ist dieses Adrenalin irgendwie weg, da begreift man ja auch vielleicht erst, was überhaupt alles passiert ist, welchen Verlust man erlitten hat und wie nah man selbst auch dem Tod war. Also ich glaube, das wird einem während so einer Schlacht, kann man das alles gar nicht realisieren, das würde einen ja komplett kaputt machen.
Ja,
ja und dann sitzt Ginny ja nur noch in der großen Halle und hat den Kopf an die Schulter ihrer Mutter gelehnt und trauert erst einmal nur.
Ja. Ich denke, sie ist auch sehr erschöpft, körperlich wie seelisch. Ich kann mir vorstellen, dass sie in diesem Moment keine Kraft mehr hat, noch aufzustehen, um zu Harry zu gehen. Und Harry sieht das ja auch komplett so. Er sagt dann ja auch zu sich selbst so, ja, wir werden bald genug Ruhe und Zeit haben, miteinander zu reden.
Ja, genau.
Ist ja eigentlich ganz schön. Das sind sehr, sehr erwachsen.
Ja, vor allem, weil sie halt jetzt wirklich wissen, jetzt steht ihnen halt nichts mehr im Weg. Sie haben jetzt wirklich alles aus dem Weg geräumt, was sie hätte trennen können. Und ja, ich, ehrlich gesagt, es passt jetzt noch nicht zu Ginny, aber ich habe, weiß ich auch gar nicht warum, ich habe da noch so ein bisschen im Buch weitergeblättert, während ich das vorbereitet habe. Und ich weiß auch nicht, ob es daran lag, dass ich irgendwie meine Tage hatte, während ich diese Vorbereitung gemacht habe. Aber ungelogen, ich habe da nochmal diese Stelle gelesen, wo Harry sich dann ja irgendwie nur so nach Ron und Hermine sehnt. Ja, also er könnte ja auch zu Ginny gehen, aber da sagt er ja so, nee, wir haben noch die Zukunft zusammen. Aber er will unbedingt Hermine und Ron sehen. Und zusammen gehen die dann in Dumbledores Büro.
Mhm.
Und Harry will ihnen da ja irgendwie alles erklären, was überhaupt passiert ist. Und die wissen das ja alles noch gar nicht mit Snape und so. Und das will er denen jetzt alles erklären. Und dann kommen die da oben an. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Dabei habe ich das 100-mal gelesen, ja. Und dann kommen die in dieses Büro von Dumbledore und alle applaudieren, also alle Gemälde. Dumbledore weint, das Porträt von Dumbledore. Und weil er so stolz und so dankbar ist. Und ich weiß auch nicht, aber das hat mich irgendwie sehr berührt, als ich das nochmal gelesen habe.
Also ich habe das jetzt nicht nochmal gelesen tatsächlich, aber jetzt, wo du das sagst, werden Erinnerungen frisch. Das ist wirklich...
Ich konnte mich da so auch gar nicht mehr dran erinnern. Also ich wusste, dass die nochmal mit Dumbledores Porträt oben sprechen. Naja. Aber so diese Reaktion von allen Porträts...
Gott.
Irgendwie fand ich das, es war so voll der schöne Moment, fand ich, weil Harry hatte sich irgendwie so danach gesehnt, einfach nur seinen Freunden alles erklären zu können. Und dann hat er so einen Empfang und irgendwie so ein Dumbledore, der dann doch irgendwie so stolz ist und wahrscheinlich auch selber nicht so ganz sicher war, ob dieser Plan aufgeht oder nicht oder was letztendlich passiert. Und irgendwie fand ich das voll schön. Ach, schön. Ich hoffe, wir hatten jetzt alle ein bisschen Pipi in den Augen, sonst komme ich mir auch ein bisschen komisch vor.
Schöne Sache, Harry, schöne Sache.
Ja, das Buch ist ja noch nicht vorbei. Es kommt ja noch 19 Jahre
also
später.
Ich war der festen Überzeugung, dass wir 19 Jahre später nicht besprechen. Aber ich glaube, diese Unterhaltung führen wir jedes Mal. Ja. Deshalb, ich habe es nicht.
Ich habe es jetzt noch mal ganz kurz hier.
Da passiert nichts mehr.
Nee. Also ich kann nur hoffen, dass Ginny ihre versäumten Schuljahre in Hogwarts nachgeholt hat. Das ist ja nicht nur eins wie bei Harry, sondern ja theoretisch zwei, weil sie das eine ja auch abbrechen musste. Sie heiratet Harry und wie wir alle wissen, wird sie erstmal irgendwie Quidditch-Spielerin, bis sie Mutter wird und dann schreibt sie als Sportjournalistin für den Tagespropheten. Finde ich irgendwie blöd mit dem Tagespropheten, aber das haben wir auch schon durchgekaut. Ja, und dann 19 Jahre später in dem Kapitel, da begleitet sie ihren jüngeren Sohn Albus Severus zum Gleis 9¾ und rügt ihren älteren Sohn James dafür, dass er Albus Angst macht, er könne nach Slytherin kommen. Und sie verspricht Albus, ihm jeden Tag zu schreiben. Schön finde ich irgendwie, dass sie ihn Al nennt, irgendwie...
Ja.
So eine coole Abkürzung. Ich finde es auch irgendwie süß, weil, ja, weil ich finde es irgendwie cool, weil das ist eher so, also das finde ich immer so ein, sehr vertraut, wenn man seine Kinder auch irgendwie mit einem Spitznamen anspricht.
Ich würde ihn erwähnen, glaube ich,
ja,
wenn
ich auch
das süßer fände.
Ja. Ja, und sie möchte natürlich außerdem auch noch, dass James Neville liebe Grüße ausrichtet, aber das findet ihr Sohn ja peinlich, weil er ist ja ein Lehrer.
Na klar. Das will man ja auch nicht hören.
Mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht zu diesem Ende sagen. Ich meine, Ginny ist ihren Weg gegangen. Ich hätte mir irgendwie so ein bisschen eine schönere Karriere für sie vorgestellt, weil beim Tagespropheten, vielleicht ist es aber auch einfach ein guter Arbeitgeber. Wir wissen es nicht. Es ist ja die größte Zeitung der Zaubererwelt. Ja, ich finde es auch immer noch schade, dass sie bei der Namensauswahl der Kinder offenbar auch nichts mitzureden hatte.
Ja, also gar nichts, ne? Ja. Das ist wirklich schade.
Das ist schade, das finde ich auch passt nicht zu Ginny als diese starke Frau, die ich irgendwie in ihr sehe. Aber wie gesagt.
Diese Namen machen auch echt nur für Harry Sinn.
Ja, ja. Aber ich finde es eigentlich schön, dass sie zusammengefunden haben und finde auch, dass sie gut zusammenpassen. Und auch wenn wir jetzt in diesem Buch nicht so viel von ihr mitbekommen haben, beweist Ginny einfach auch nochmal ihr Feingefühl, ihre Empathie, ihren Mut und auch ihren Stolz. Und sie ist einfach rundum eine starke Frau und ich finde auch ein Vorbild für alle junge Mädchen da draußen. Nur in einem Thema könnte sie den Gang zurückfahren. Nämlich der Eifersucht. Das ist alles, was ich zu sagen habe.
Ja. Ich wiederhole das jetzt nicht. Ich habe genau das Gleiche geschrieben. Eine Sache wollte ich noch hinzufügen. Besonders sticht sie ja mit ihrer Loyalität und Liebe für ihre Familie und Freunde hervor. Und an ihr mag ich besonders, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen kann und auch für sich selbst einstehen kann. Sie benötigt ja nie irgendwie Support von ihren Brüdern oder so. Sie könnte es sich natürlich einfach machen mit so vielen Brüdern und sagen, ja, okay, ich schicke hier einen von denen vor, aber das macht sie ja nie, das bekommen wir ja irgendwie nie mit, dass sie das sich quasi das zu nutzen macht. Und sie möchte einfach ihre Ziele durchsetzen und respektiert werden für das, was sie tut. Und ich finde das sehr beeindruckend und ebenfalls ein tolles Vorbild.
Total.
Schöne Sache. Antonia, ab hier dreht. It's wrapped. It's a wrap.
Ja, ich habe vielleicht noch kurz einen Satz noch, habe ich mir noch gedacht.
Ach so. Mhm. Ja, sag es.
Vielleicht noch mal ganz kurz zu ihrer Entwicklung jetzt über die ganzen Bücher hinweg. Am Anfang ist sie ja wirklich einfach nur so ein kleines Mädchen, die auf den berühmten Harry Potter steht. Aber sie selbst macht ja irgendwie so viel durch, dass sie ihm quasi ebenbürtig wird. Und sie sind absolut auf Augenhöhe. Und mit ihrem Witz und ihrem Charme und ihrer Wärme kann sie ja nicht nur Harry, sondern ja auch den Leser für sich gewinnen. Und Ginny ist für ganz, ganz viele da draußen ein Lieblingscharakter. Und das finde ich schön, dass sie das im Buch geschafft hat, auch wenn sie das ja im Film leider nicht so rübergebracht haben. Und im Grunde geht es uns ja so ein bisschen wie Harry, wenn wir die Bücher lesen. Am Anfang geht sie uns auf die Nerven. Aber mit jedem Buch gewinnen wir Ginny ein bisschen lieber und schließen sie mehr in unser Herz.
Richtig. Ganz genau. So ist es. Sie ist auch zu keinem Zeitpunkt, das muss man auch dazu sagen, zu keinem Zeitpunkt dieser ganzen Sache mit Harry ist sie nur die Freundin von dem berühmten Harry Potter.
Das stimmt.
Sie ist immer eigenständig. Es hat man ja häufiger, ne? Oh, das ist ja die Freundin von... Ja, ja, klar. Aber das nie. Never. Da hat sie sich einfach einen besonderen Platz erkämpft.
So ist es.
Das ist Ginny. Das ist unsere Ginny.
Ja, sie ist es.
Und jetzt machen wir natürlich noch eine Eulenpost von euch auf.
Eine echte.
Eine echte, richtig. Und diesmal ist sie von Elissa. Vorne sind zwei Schokofrösche
mega
drauf,
süß. Die sehen genau aus lila. Wie die von unserem Merch.
Ja, genau. Aber ich glaube, es ist tatsächlich mit der Hand gezeichnet. Wir können das halt nicht.
Nee. Also, falls ihr unseren Merch noch nicht kennt, schaut gerne nochmal in die Infobox rein. Da ist der Link.
Da sind hinten auch diese Siegel drauf. Einmal Slytherin, einmal Ravenclaw und einmal Hogwarts.
Cool.
Ach, liebe Elissa, du kannst so gut malen.
Zeig mal.
Das ist ja der Wahnsinn. Nee, das ist so schön. Ich will nicht, dass du das siehst.
Was?
Willst du es behalten? Also ich zeige dir jetzt erstmal Ravenclaw.
Nein, nicht dein Ernst. Hey, wie krass ist das denn?
Richtig gut gemalt. Und deine Schlange ist, die schönste Schlange, die ich jemals selbst gezeichnet gesehen habe.
Oh nein, wie süß ist die denn? Hey, aber auch die Schrift ist ja mega krass.
Ja, alles daran ist mega krass.
Ach, sind das die Zitate vom Hut, ne?
Ja, genau.
Da also es sind nochmal Lesezeichen übrigens.
Es sind Lesezeichen, selbst gemalt. Einmal Ravenclaw, einmal Slytherin und dann ist hier der Rabe. Oder ist das ein Adler? Ich bin wirklich schlecht in Ornithologie. Ist auf jeden Fall auch mega gezeichnet, die Proportionen stimmen. Ja. Ne? Also Wahnsinn. So, liebe Antonia, liebe Amber, das ist ja lustig. Sie hat zuerst Antonia geschrieben.
Stimmt.
Normalerweise sagen die Leute immer, liebe Amber, liebe
Amber. So wie wir manchmal George und Fred machen.
Ja, vielleicht hat sie es absichtlich gemacht, das finde ich richtig witzig. Ich liebe euren Podcast und wollte euch schon vor langer einen Brief schreiben. Ich höre euren Podcast schon seit der 13. Folge. Ich kann mich noch gut erinnern, weil danach Kingsleys Folge rausgekommen ist und ich habe mich gewundert, weil ich Kingsley nie richtig auf dem Schirm hatte. Nach der Folge mochte ich ihn aber voll gerne.
Voll cool.
Ja, Props an Kingsy.
Das ist auch schon wirklich lang. Die 13. Folge ist schon wirklich lang her. Also,
ja,
uns gibt es jetzt bald 3 Jahre, also ist das auch fast 3 Jahre her.
Nein, 4.
Ah, 4? Antonia. Oh, vergiss. 4 schon? Oh Gott, das ist ja der Wahnsinn.
Ja doch, oder?
Hey, krass, das sind einfach 4 Jahre.
Ja, Antonia, wir quasseln hier schon seit 4 Jahren Quatsch ins Mikro.
Jede Woche.
Na, also.
Mehr oder weniger Quatsch.
Es ist zu crazy.
Wir müssen dieses Special aufnehmen, Amber, das wünschen sich auch wirklich alle.
Was, dass wir auf unsere alten Folgen reagieren? Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das aushalte.
Ich weiß es auch nicht.
Das wird auf jeden Fall witzig.
Wir haben aber noch kein Konzept, wie wir das machen.
Nee, haben wir auch nicht. Am besten gehen wir ohne Konzept die Sache ran. Wir sind immer am besten, wenn wir kein Konzept haben.
So, ihr habt das bestimmt noch nie gehört, aber meine Lieblingsfolge ist die von Gildery Lockhart. Der eine oder andere findet die Folge auch ganz gut, weil die ist ja auch ein bisschen witzig.
Ja.
Schon der Anfang mit Gildery ist so witzig. Ich habe mich die ganze Folge eigentlich nur kaputt gelacht. Außer am Ende, das ist ja ein bisschen traurig. Aber vor allem die Aktion mit den 800 Valentinstagskarten und den Eulen ist einfach so lustig. Ja, total bescheuert. Dieser Mann. Ich habe alle eure Folgen schon mindestens einmal gehört, die meisten aber 2-mal oder noch viel öfter. Ich höre euren Podcast auch zum Einschlafen, aber nur die Folgen, die ich schon kenne. Ich glaube, ihr macht das nicht mehr, aber könnt ihr mir trotzdem einen froschigen Charakter zuordnen? Ich bin kreativ, ich male gerne, sportlich, ich spiele Basketball und ich lese gerne. Außerdem bin ich eher schüchtern, aber wenn ich die Leute gut kenne, bin ich loyal und lustig. Ich bin auch ein Hufflepuff, aber das müsst ihr ja nicht beachten, sonst gibt es wahrscheinlich zu wenig Charaktere.
Also wenn wir mal jemanden nehmen, der jetzt vielleicht nicht so ein Standardcharakter ist, aber auch sportlich und loyal ist und den ich eigentlich auch im Buch immer ganz cool finde, ist die Melza Robbins. Die ist mit Ginny ja ganz gut befreundet, auch bei den Gryffindor in der Quidditch-Mannschaft. Und ich finde die eigentlich ganz cool.
Vielleicht ist die auch ein bisschen schüchtern, so auf dem ersten Moment.
Ja, die
Moment,
ist nicht so laut auf jeden Fall.
Aber wir kriegen ja nicht so von, genau, nicht so viel von ihr mit.
Ja.
Finde ich gut. Das nehmen wir. Sie schreibt noch, als ich das erste Mal den Test bei Wizarding World gemacht habe, war ich eine Ravenclaw. 2 Jahre später habe ich ihn nochmal gemacht und dann war ich bei Hufflepuff. Das passt dabei, finde ich, auch besser. Zum Beispiel bin ich nicht gerne alleine und Ravenclaws sind ja eher Einzelgänger. Mein Lieblingscharakter ist Ginny.
Ach, guck, da ist es.
Deswegen finde ich toll, dass ihr ein Buch eine Folge über sie macht. Ja, jetzt sind wir sogar schon fertig. Ich bin auch oft eurer Meinung, zum Beispiel mag ich Draco und Snape auch nicht.
Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Ich habe auch noch eine Frage. Warum hat man Menschen wie Lucius Malfoy nach dem ersten Zaubererkrieg nicht mit Veritaserum befragt? Ist das verboten wegen Privatsphäre oder so?
Das haben wir ja tatsächlich schon mal in der Zaubertränke-Folge beantwortet, dass das tendenziell sogar gemacht wird in Verhören, aber man sich eben nicht so ganz darauf verlassen kann, weil Menschen sich auch immunisieren können dagegen, indem sie häufig Veritaserum zu sich nehmen. Und dagegen so ankämpfen quasi. Und auch Menschen, die gut Legilimens und Oklumentik beherrschen, die können sich auch gegen Veritaserum wehren. Deswegen kann man sich da nicht so zu 100% drauf verlassen.
Genau, und deshalb wird das allgemein nicht so oft benutzt. Ich wollte auch nochmal Danke sagen, dass ihr so regelmäßig jede Woche Folgen hochladet und das schon seit so langer Zeit, bis auf die Zeit, als Amber schwanger war, aber das war ja auch nicht schlimm. Auch nochmals alles Gute. Das ist immer so lieb von euch, dass ihr euch noch daran denkt, aber ist das jetzt schon so lange her?
Ja, das stimmt.
Ich finde es schwer, Dinge regelmäßig zu machen und dann auch noch durchzuziehen. Deswegen finde ich toll, dass ihr das schafft. Macht weiter so. Ich habe übrigens auch einen kleinen grünen Daumen. Bei mir nicht kleinen.
Jetzt hast du mich aber hier ins Boxhorn gejagt.
Ja, das Paar ist hier so ein bisschen merkwürdig, deshalb, da habe ich mich hier kurz verwirren lassen. Bei mir sterben sogar Kakteen. Ich würde es so gerne können.
Aber warte mal, ich glaube auch, dass es ein Gerücht ist, dass Kakteen einfach zu handhaben sind. Die brauchen nicht so viel Wasser, ja. Aber es kann ja auch von Vorteil sein, wenn man zum Beispiel immer vergisst zu gießen. Aber eigentlich, die sind auch anfällig häufig und man darf die ja auch nicht komplett gar nicht gießen. Und manchmal machen Leute auch den Fehler, denken die, ach, ich besprühe die so ein bisschen, aber die brauchen auch schon mal gut Wasser. Also ich würde nicht sagen, dass Kakteen jetzt die einfachsten Pflanzen sind. Da gibt es einfachere Einstiegspflanzen.
Ja, also ich komme mit Kakteen auch nicht so gut klar. Das liegt an, ich habe so ein kleines Kakteentrauma, weil als meine Katzen noch Babys waren, haben die mal einmal eine Kaktee auseinandergefetzt.
Oh.
Den Katzen ist nichts passiert. Das ist alles super gelaufen. Aber das war so eine, die so Stachelknubbel quasi hatte, so ganz viele.
Aha.
Und die haben dann diese Kaktee zerfetzt. Oh, und überall waren diese kleinen Knubbel von Stacheln. Und die, weiß nicht, 2 Wochen lang sind wir durch die Wohnung gegangen und sind immer wieder auf so scheiß Stacheln getreten. Bei einem Umzug haben wir noch unterm Bett,
krass,
viel später dann, haben wir diese Kakteen-Dinger da gefunden. Also ich bin fertig mit Kakteen. Ich habe sowas nicht mehr. Sukkulenten ja, Kakteen nein.
Ja.
Ah ja, eine ihrer Pflanzen hat Wollläuse oder so. Mm. Und ich habe die Blätter schon mehrmals mit einer Lösung abgewischt, aber es funktioniert irgendwie nicht. Nur meinem Efeu geht es gut. Er rankt sich am Bücherregal runter. Und die Glückskastanie, die steht im Bad und kriegt deshalb wahrscheinlich viel Wasser. Macht weiter so mit eurem Podcast. Ihr seid witzig. Viele Grüße, Elissa. PS, ich hoffe, euch gefallen die Lesezeichen, die ich für euch gemalt habe. Amber Ravenclaw, Antonia Slytherin.
Das ist mega cool. Gemacht.
Vielen Dank, ja, liebe Elissa.
Ja.
Und für deinen ausführlichen Brief.
Sehr, sehr lieb von dir.
Ich schicke Antonia natürlich ihr Lesezeichen vielleicht irgendwann zu. Das ist einfach schön.
Freue mich.
Ach so, und ich wollte noch an diejenigen, die mir, ist schon länger her, aber irgendwie hatten wir in einem Q&A oder irgendwas auf Insta mal gefragt. Ein paar hatten mir Fourth Wing, Iron Flames, Onyx, Gedöns empfohlen. Es ist mega gut und ich liebe es und ich werde nicht aufhören, das zu lesen, bis ich fertig bin mit.
Das habe ich gelesen, dass jetzt ein krasser Ansturm wieder auf das neue Buch gab.
Ja,
und,
weil ich habe es so lang vor mir hergeschoben. Ich habe das richtig lang hier schon zu Hause und dachte die ganze Zeit so, die Leute können, ne, kann jetzt nicht so viral gehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass so viele Leute Drachen toll finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das toll ist. Aber es ist, die hat an alles gedacht. Diese Frau ist ein Genie. Und ich liebe an diesem Buch, ich weiß gar nicht, ob es irgendwen interessiert, ich sage es euch jetzt trotzdem, die macht Probleme. Die Frau, klar, muss ja irgendwas passieren. Die löst die aber ziemlich schnell wieder. Und dann kommt das Nächste. Du musst nicht wie bei Harry zum Beispiel, kann man jetzt gerade ganz gut vergleichen, richtig lang auf eine Lösung für ein Problem warten, wie mit den Horcruxen zum Beispiel, sondern es ist Problem, Lösung, Problem, Lösung. Und das ist so kurzweilig und dieses mit diesen Drachen ist so cool gelöst. Also besser als Aragorn. Also ich habe Aragorn vor 100 Jahren gelesen, keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, dass ich das damals mochte mit den Drachen und ich fand das auch toll. Aber das jetzt, also die hat, ist Wahnsinn. Richtig gut gemacht.
Okay.
Love it. Also falls du mal Lust auf Romantasy hast und
ja, ich habe den Trend halt so ein bisschen mitbekommen und dachte mir so, ja krass, ich finde es immer gut, wenn es so Bücher gibt, die so, ich sag mal, in die Geschichte eingehen, also in die Literaturgeschichte, sagen wir mal, sowas wie Harry Potter. So.
Das ja, genau, ist, ich glaube, gut. das könnte was werden, ich habe nur Angst vor der Verfilmung, muss ich ehrlich sagen.
Ja,
ich habe jetzt
usual.
Schon Angst.
As usual.
Die verfilmen das safe, weil es so
wie ich habe es letztens nochmal gedacht, Amber, wie krass es eigentlich ist. Ich meine, gut, du bist so ganz knapp dran vorbeigeschlittert und hast es noch so halb mitbekommen. Aber ich bin ja wirklich mit den Büchern aufgewachsen.
Ja.
Und dann noch war ich so quasi immer in einem ähnlichen Alter wie
ja.
die. Also die waren tendenziell, also irgendwann auch ein bisschen
älter
als ich.
Ja.
Aber sowohl die Bücher, also ab Buch 5 musste ich warten,
ja.
bis die erscheinen. Und natürlich bei all den Filmen auch. Und das ist was natürlich jetzt seit Jahren keiner mehr miterlebt hat. Und trotzdem beschäftigt dieses Buch noch so viele Leute,
total.
Dass wir ja auch für unseren unprofessionellen Hobby-Podcast immer noch so viele Hörer haben, die sich dafür
ja.
interessieren, was wir 20 Jahre später über dieses Buch zu sagen haben.
Das ist crazy, ne?
Das ist so krass,
ja.
oder was das für Auswirkungen immer noch hat.
Und davon, von diesen Geschichten gibt es nicht so viele, ja.
Und wir hatten einfach dieses Glück, dass wir das miterlebt haben.
Ja.
Ich finde das so crazy.
Ja, genau.
Also wie,
total.
Wie dankbar man sein kann für das Geburtsjahr, wofür ja kein Mensch was kann. Nee. Aber so, wie krass das
zumindest
einfach ist.
Zumindest dieses Jahr, Jahrzehnt, ne, die 90er, Anfang,
ja, genau.
also Ende der 80er
ja.
noch vielleicht. Aber nee, es ist total krass. Ich denke das auch immer. Und es ist auch immer so, wo man denkt so, ja, das ist ein Kinderbuch oder so, aber das ist so viel mehr und das, das ist wirklich crazy, weil ich beschäftige mich ja nicht ohne Spaß mit sowas. Ich mache das ja, oder wir machen das ja total gerne. Das ist Nach so langer Zeit.
Ja, weil es eben auch so tiefgründig ist und man kann so viel auch über kleine Charaktere reden und es gibt einfach immer wieder was Neues zu entdecken. Ich finde es klasse. Und ich finde es auch schön, dass es so gewertschätzt wird, weil wir bekommen immer so viel positives Feedback. Total. Wir bekommen so viele nette Kommentare, eure Eulenpost, was ihr malt. Aber auch wenn ihr uns einfach nur eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder so dalasst, das ist einfach immer, also ich bin selber immer wieder, wenn ich sehe, wie viele Menschen schon 5 Sterne bei Spotify dagelassen haben. Also das kann man manchmal gar nicht glauben, was das für Zahlen sind. Also jeder, der das macht, dann denke ich mir immer so, wow, Leute, wow, das ist wirklich krass.
Manchmal habe ich weiß auch gar nicht, manchmal kann ich es gar nicht glauben.
Nee, ich auch nicht.
Das sind so Zahlen manchmal, die sind so unreal, aber dann doch irgendwie wieder real, weil ihr mit uns in Kontakt tretet über verschiedene Kanäle. Also ich weiß nicht, es ist verrückt.
Ja, also danke nochmal, wenn ihr uns folgt bei allen möglichen Plattformen, wenn ihr uns eine Bewertung dagelassen habt oder auch einen Kommentar geschrieben habt. Also das bedeutet uns wirklich, wirklich viel.
Ja, auf jeden Fall.
Schön.
Deshalb machen wir das weiter, weil ihr da seid.
Ja, und weil es Spaß macht.
Und ich sehe gerade, ihr habt gerade heute, wo wir aufnehmen, auch wieder überdurchschnittlich oft unseren Podcast gehört. Ich sehe es gerade. Was ist da los, Leute?
Schön.
Das ist wirklich crazy.
Ich mochte aber auch die letzte Folge so gern.
Ja, aber es ist wirklich crazy. Was ist denn heute los? Ist heute ein langweiliger Sonntag oder was?
Ja, natürlich.
Aber es ist auch kalt. Habt ihr euch vor den Kamin gekuschelt und hört uns jetzt?
Ja, witzig. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir trotz der ganzen Dankbarkeit und Nostalgie langsam zum Ende der Folge.
Ja.
Es war mal wieder ein Vergnügen. Schreibt auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, wen ihr euch für das nächste ein Buch, eine Folge wünscht. Wir haben zwar schon eine kleine Tendenz, aber wir sind natürlich auch immer gespannt, was ihr so gerne hören wollt. Und dann würde ich sagen, geht's nächste Woche weiter wieder mit Schokotratsch, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Ich freue mich.
Habt eine schöne Woche bis dahin und macht's gut.
Tschüss.
Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Achso. Welches da heißt Heiligtümer der Was machen wir eigentlich hier?
Da wir nicht bei Schokotratsch sind, fragen wir uns auch nicht, wie es uns geht, sondern fangen sofort an.
Oh, aber ich muss dir trotzdem was erzählen.
Ja, bitte.
Meine Schwester war am Wochenende da und wir haben so ein bisschen Sister's Day gemacht. Ich hatte der so Musical-Karten geschenkt. Und dann habe ich mir einfach ganz spontan, weil ich bin ja so eine spontane Maus, ich mir einfach ein zweites Ohrloch stechen lassen. Ich habe jetzt 2 Ohrlöcher.
Was?
Guck.
Ja, crazy.
Siehst du das? Auf der anderen Seite
ja,
auch.
Ja, yeah, cute.
Ja. Ja, irgendwie war das witzig, weil meine Schwester hatte die auch relativ neu. Und dann meinte sie so, ja, habe ich mir stechen lassen. Und ich so, ach, voll cool. Ich finde es eigentlich ganz cool so. Aber irgendwie mit Fußball hat sich das nie so angeboten, weil das muss man dann immer abkleben. Und am Anfang damit zu spielen ist auch irgendwie scheiße. Und habe ich das irgendwie nie gemacht. Ich hatte ja ganz früher, hatte ich mal ein zweites. Als ich so punkig war und nur ein Ohrloch hatte, hatte ich eine ganz kurze
Phase. Ich erinnere mich.
2 auf einer Seite.
Mhm.
Und auf der anderen Seite keins. Ja, es hat sich immer bei mir entzündet und dann dachte ich mir so, ach komm, ich probiere es einfach nochmal. Und dann meinte meine Schwester so, komm, wir gucken mal, ob wir ein Juwelier finden, wo wir das machen können. Und ich so, ah ja, keine Ahnung. Und dann war da ein Juwelier und dann musste ich es durchziehen.
Ja, crazy, ja, warum nicht? Ich habe ja auch auf meiner linken Seite habe ich ja auch ein zweites. Das ist zwar da, ich verwende das aber nicht, weil sich das auch immer entzündet. Egal, was ich da rein tue. Echt Silber, echt Gold, hier dieser Chirurgenstahl. Und das entzündet sich immer. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es vielleicht daran liegt, ich hatte da früher einen Tunnel drin.
Ja,
also
stimmt.
In allen Ohrlöchern hatte ich Tunnel drin, aber habe ich ja zuwachsen lassen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das zweite Ohrloch das nicht so gut vertragen hat, dieses Dehnen und wieder zurück und so. Und jetzt, ich glaube, es wächst einfach zu.
Das ist eine wilde Entzündungsgeschichte auf jeden Fall.
Ich hatte schon immer mal überlegt, ob ich so ein Ohrloch hier oben haben will. Ich habe vergessen, wie die heißen. Aber ich habe gehört, dass die ein bisschen wehtun sollen. Auf der anderen Seite, ich bin auch tätowiert, ne? Ja, egal.
Aber es war irgendwie auch witzig, weil irgendwie, ich habe auch schon so ein bisschen so ein Entzündungstrauma, muss ich sagen. Ich hatte meine ersten Ohrlöcher habe ich in der 2. Klasse stechen lassen. Und dann hatte ich die vielleicht so ein halbes Jahr oder so und die haben sich dann auch immer wieder entzündet und dann habe ich sie irgendwann rausgetan und habe es nicht mehr reingetan.
Ja, klar.
Und ich habe habe das auf der einen Seite immer, auf links habe ich das immer gemerkt, dass es relativ schnell zugewachsen ist. So, man spürt das ja, wenn man so drüber geht, auch wenn man jetzt keine Oberhaut gerade drin hat, ob man da noch so ein Loch ist oder nicht.
Genau.
Und auf der rechten Seite habe ich irgendwie immer gespürt, dass da noch was ist, aber man konnte es nicht mehr sehen. Also ich wusste, innen drin ist noch was, aber vorne und hinten war es so zugewachsen.
Ja.
Und dann hat mir die Sammy, eine Freundin irgendwann mit, weiß ich nicht, 12, 13, das bei einem Sleepover einfach nochmal mit so einer heißen Nadel durchgestochen, weil wir waren witzig drauf.
Das
hat man bei Ein Zwilling kommt selten allein oder was, hat man das auch so gemacht? Und dann haben wir das einfach auch gemacht. Und das ging aber nur auf der einen Seite gut. Und auf der anderen Seite tat es mir dann doch zu weh. Und dann haben wir das hier lassen. Und deswegen hatte ich halt immer nur auf einer Seite einen Ohrring. Aber weil ich ja eh so eine coole Punkröhre war, war das nicht so schlimm.
Das ist ja lustig. Ne? Ja, also dass du lange nur einen Ohrring hattest, daran erinnere ich mich.
Ja, ja, und dann habe ich mir mit der Tara irgendwann beim Juwelier mal ein zweites stechen lassen. Das hat sich bei mir aber, wie gesagt, dann sofort, also das hatte ich wirklich nur so eine Woche oder so, habe ich dann auch gar nicht mehr weiter versucht. Und dann habe ich mir irgendwann, ich glaube kurz vorm Abi erst, das andere auf der anderen Seite stechen lassen.
Ja, da wurdest du dann ein wenig weniger punkig, nur noch Punk im Herz.
Richtig, Punk im Herz. Und das war mit meiner Mutter, das war auch ziemlich spontan. Da waren wir da, wo meine Mama gebürtig herkommt, und dann haben wir das einfach da spontan gemacht. Weil sie, witzigerweise, hatte meine Mutter auch immer nur auf einer Seite ein Ohrloch.
Also was ist denn da bei euch los?
Aber meine Mutter ist kein Punk, das kann ich euch sagen. Meine Mutter ist aber eine hippe, flippe junge Frau. Nee, jung auch nicht mehr so. Aber damals, als das eine Ohrloch noch modern war, da vielleicht.
Ja.
Wir sind eine Familie voller Rebellen.
Das mit der heißen Nadel, das, also ich glaube alle, also ich kenne super viele, vor allem Väter, wobei meine Mutter auch, also die 60er, 70er, die haben alle nur selbst gestochene Ohrlöcher. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, so, ich war damit beim Juwelier und der hat da, sondern alle selbst gestochen. Mein Vater hat auch ein Ohrloch.
Ja, mein Vater auch.
Der hat auch richtig lange noch so einen goldenen Ring da drin gehabt, aber irgendwann hat er ihn rausgenommen.
Ja, mein Vater könnte da jetzt auch noch einen Ohrring reintun. Das ist auch immer noch frei, das Loch.
Ich finde das auch cool. Ich finde, mein Vater sollte das auch mal wieder machen.
Ja, lass mal unsere Väter nochmal überreden, ob sie sich nicht nochmal einen Ohrring anziehen wollen.
Ich glaube nicht, dass er das macht, aber ich werde ihn auf jeden Fall morgen, wenn wir FaceTime, drauf ansprechen.
Ja, finde ich
gut. Sagen so, Fadi, ich habe hier Pläne für dich.
Ja, finde ich richtig gut. Okay, back to the Genie-Topic. Die hat bestimmt auch Ohrringe.
Bestimmt.
Das war jetzt unsere tolle Überleitung. Ich glaube, ich fange immer an. Bei einem Buch eine Folge hatten wir.
Ja,
bei der letzten
richtig.
Folge einen Film eine Folge, so ihr sagt.
Ja, du hast das so gesagt. Und ich
so
ich
gesagt.
Vertraue dir mein
bin
Leben an.
Ich bin
mir ziemlich sicher. Ich glaube, es ist insofern ein bisschen schwierig. Ich habe das jetzt so doof geschrieben, kann ich nicht so sagen. Und später bittet sie ihn ja dann in sein Zimmer. Nein. Wenn dann und durch das Fenster kann man zum Beispiel auch den Obstgarten sehen. Kann man auch den Obstgarten sehen. Während der Hochzeitszeremonie sitzt Ginny im Zelt unter den Gästen.
Sie muss im Keller warten.
Während der Hochzeitszeremonie vernommen worden sind.
Aber Drake, was? Drake. Also jetzt bin ich ganz, ganz anderem Film. Als Joe und Harry, nein, Joe ist ja jetzt gar nicht mitgegangen, jetzt bin ich komplett verwirrt.
Delulu, Lulu ist da.
Ach, Delulu.
Delulu
gibt es aber auch bald in einer anderen Folge.
Ja, könnt ihr, das ist hier schon mal ein kleiner Spoiler.
Das stimmt,
schon mal.
Ah, ich lieb's.
Hört genau hin.
Ich freue mich schon sehr drauf.
Ja.
Ist ihr Gesicht geschwollen und fleckig und sie ahmt dann auch Hermine. Habe ich gesagt, umarmt oder ahmt? Sie umarmt dann auch Hermine, als die aufeinandertreffen und trauern dann ja auch alle zusammen um Fred, der im Kampf gestorben ist. Und das muss für Ginny wirklich furchtbar sein. Ebenso natürlich auch der Tonks von, was? Sie schreitet natürlich, was?
Was?
Achso, nee, sie heiratet, soll das heiraten heißen.
Ja.
Du hast mir gar nicht zugehört. Du hast nur so Smileys gemacht.
Nein, das stimmt. Ich habe das auch geschrieben. Ich habe das einfach weggelassen. Doch, da haben wir am Anfang des Jahres doch angefangen.
Ja, dann sind es im März 22 ein Jahr, im März 23 zwei Jahre, im März 24. Das sind vier Jahre.
Ja, es sind vier Jahre, oder?
Ja, ich kann auch nicht. Ja, ich glaube schon. Hä, nee, warte, ich gucke nochmal schnell nach. Das kann doch nicht sein. So, sind wir irgendwie doof? Kann das sein? Wie sehe ich das jetzt überhaupt?
Das weiß ich nicht.
Ah, ich gucke auf unsere erste Folge, wann die rausgekommen ist. Harry Potter, 21, am 31.03.21. Hey, krass, das sind einfach vier Jahre. Achso.
Das war's.